an diesem schönen Gottesdienst, an diesem schönen Sonntagmorgen. Auch von meiner Seite an die Muttis, an die Frauen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch viel Mut und Kraft in eurer Aufgabe als Frau, in eurer Aufgabe als Mutter. In meiner heutigen Predigt, die heute nicht so unbedingt auf Muttertag abgestimmt ist, kommen auch drei Frauen vor, die Frauen waren zunächst und dann auch gerne Mütter sein wollten und es auch anschließend wurden, aber später mehr dazu. Ich möchte mit einem kleinen Gedicht beginnen, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal hier vorgetragen. Der Pfarrer hielt die schönste Predigt und dennoch schliefen manche ein. Da schlich auf einmal in die Kirche des Pfarrers Katze sacht herein. Ganz leise ging sie durch die Kirche und setzte sich dann vorne hin und sah hinauf zu ihrem Pfarrer und hörte andachtsvoll auf ihn. Da schauten alle auf die Katze, schnell weckte man die Schläfer auf, damit sie sehen, wie die Katze zu ihrem Pfarrer blickt hinauf. Ihr wundert euch, so sprach der Pfarrer, dass meine Katze kommt hierher und dass sie aufpasst auf die Predigt, das wundert euch vielleicht noch mehr. Sie kommt hierher, ich will euch sagen, und sucht sich vorne einen Platz, weil sie gehört hat, dass ihr Pfarrer hier hält die Predigt für die Katz. Ich hoffe nicht, dass sie die Predigt heute für die Katz ist, ich bin auch nicht der Pfarrer, aber dennoch wünsche ich euch Gottes Segen für die heutige Predigt, dass ihr etwas für die Predigt oder aus der Predigt für euch mitnehmen könnt. Jetzt geht es nicht zurück. Einmal. Genau, der Titel oder die Überschrift für die heutige Predigt lautet: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wahrscheinlich haben die meisten oder alle schon diese Redewendung oder dieses Sprichwort von euch gehört. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Vielleicht für die Kinder, die vielleicht damit noch nicht viel anfangen können. Das ist eine Redensart, eine Redewendung. Man kann sich das so vorstellen, wenn zum Beispiel an einem Apfelbaum Äpfel wachsen. Wenn diese Äpfel nicht rechtzeitig gepflückt werden, dann fangen die an, irgendwann schlecht zu werden. Und irgendwann fällt der Apfel vom Baum runter. Und er landet nicht irgendwo in Afrika, sondern er landet unmittelbar irgendwo in der Nähe von dem Stamm. Das ist ein Sprichwort, wenn der Apfel runterfällt, dann landet er in der Nähe vom Stamm. Also er fällt nicht weit vom Stamm. Diese Redewendung verwendet man, oder man könnte auch sagen, vielleicht mit anderen Worten oder eine andere Redewendung sagt, wie der Vater, so der Sohn, oder wie die Mutter, so die Tochter. Diese Redewendung oder wenn jemand das so sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, dann meint er zum Beispiel, wenn der Vater Münzen gesammelt hat oder Briefmarken gesammelt hat, wenn auf einmal zu beobachten, dass vielleicht der Sohn oder die Tochter auch anfängt, Münzen zu sammeln. Und dann sagt man, der Apfel fällt nicht weit vom Baum, weil der Vater Münzen gesammelt hat, der Sohn oder die Tochter hat es gesehen und sie fängt auch an, Münzen zu sammeln. Nun, heute in meiner Predigt soll es um eine Familie gehen aus dem Alten Testament. Es geht um Abraham und um seine Familie. Und warum ich diese Überschrift gewählt habe, das wird dann so, glaube ich, im Laufe der Predigt klar und deutlich werden. Abraham, der wird uns in der Bibel als ein großer Held dargestellt, als ein Vater des Glaubens. Abraham, seine Geschichte und sein Leben finden wir im Alten Testament, aber auch das Neue Testament nimmt Bezug auf ihn und er kommt eigentlich sehr, sehr gut weg in der Bibel. Da ist es zum Beispiel in Hebräer Kapitel 11, also die Bibelverse, die ich heute vorlesen werde im Laufe der Predigt, die werdet ihr auf eurem Bildschirm auch sehen, die werden in der neuen Genfer Übersetzung sein. Ich werde aus der Luther 1984 lesen. In Hebräer Kapitel 11, da werden uns einige Glaubensmenschen aus dem Alten Testament angeführt. Und da heißt es in Hebräer Kapitel 11 von Vers 8, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und dann heißt es in Vers 17 bis 19 weiter, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, deshalb bekam er auch als Gleichnis ihn dafür wieder. Und von Sarah, seiner Frau, heißt es in Kapitel 11, Vers 11, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Also wir sehen hier im Neuen Testament, wird Abraham als ein Mensch dargestellt, als einer, der Gott geglaubt hat. Gott berief ihn und Abraham glaubte Gott. Da heißt es zum Beispiel auch weiter von Abraham im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte stellt sich Gott vor, Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 32, da heißt es von Abraham, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Gott stellt sich vor als ein Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Gott stellt sich nicht vor und sagt, ich bin der Gott von David oder von Jesaja, von Jeremia oder von Hiob. Nein, Gott identifiziert sich ganz stark mit diesen dreien. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das ist schon etwas Besonderes. Weiterhin finden wir zum Beispiel auch im Neuen Testament diese Geschichte in Lukas Kapitel 16. Ich möchte sie jetzt nicht lesen. Für die, die die Bibel lesen, ist die Geschichte bekannt. Da ist ein reicher Mann und da ist der arme Lazarus. Und beide sterben. Von dem reichen Mann heißt es, dass er gestorben ist. Und dieser arme Lazarus, von dem lesen wir, dass er getragen wurde in Abrahams Schoß. Das heißt, auch in diesem Totenreich lernen wir aus dieser Geschichte, auch da hat Abraham eine Bedeutung. Und dieser arme Lazarus, er wurde getragen in Abrahams Schoß. Nicht in den Schoß von Hiob zum Beispiel oder von David oder Josef oder wie auch immer, in Abrahams Schoß. Also Abraham spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Bibel, in der Geschichte. Abraham ist ein großes Vorbild, was den Glauben und den Gehorsam angeht. Abraham ist übrigens auch ein Vater von drei Religionen. Die Juden berufen sich auf Abraham zurück und sagen, Abraham ist unser Vater. Genauso spielt auch Abraham im Christentum eine sehr große Rolle und ist auch da ein Vorbild. Aber auch bei den Muslimen, in deren Religion, im Islam, spielt Abraham eine sehr große Rolle. Abraham, der Name kommt 69 Mal im Koran vor und er ist bei ihnen ein großer oder ein sehr wichtiger Prophet in dem Islam. Also alle drei Religionen gehen letztlich zurück auf Abraham und die Muslime, sie gehen zurück auf Ismail, auf den Sohn von Abraham und der Sohn von Abraham, der Isaak, der ist dann der Vater von den Juden. Dann heißt es zum Beispiel auch in Galater, Kapitel 3, Galater Kapitel 3, die Verse 6 bis 9 zunächst einmal. So war es mit Abraham, er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Vers 9. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Und dann in Galater 3, die Verse 13 bis 14 und 19, heißt es weiter: Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus. Und wer den verheißenen Geist empfingen und wir den Heiligen Geist empfingen durch den Glauben. Vers 29 noch. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Also in diesen Bibelstellen, die ich jetzt vorgelesen habe, merken wir, dass auch bis in unsere heutige Zeit Abraham im Christentum eine sehr große Rolle spielt. Er ist ein Vorbild, ein Schatten, ein Vorläufer auf unseren Glauben hin. Abraham war der erste Mensch, der Gott geglaubt hat, von dem wir das so lesen. Gott hat ihn berufen, er hat Gott geglaubt und das geht bis in unsere heutige Zeit hinein. Und wir sind Abrahams Kinder, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir auch so einen Glauben an den Tag legen. Die Geschichte von Abraham, von seinem Sohn Isaac und von dessen Sohn Jakob können wir nachlesen in 1. Mose Kapitel 12 bis Kapitel 50. Da geht die ganze Geschichte. Die Bibel ist so ehrlich und sie zeigt uns nicht nur die schönen Seiten von dem Leben oder aus der Familie von Abraham, sondern auch sie zeigt Höhen und Tiefen. Sie zeigt da, wo sie gefallen sind, da, wo es ihnen schwierig ging, wo sie nicht so gut abgeschnitten haben. Die Bibel ist da schonungslos und ehrlich und das ist auch gut so. Nun wollen wir einfach einmal ein paar Verse lesen aus dieser Geschichte. Und zwar aus 1. Mose Kapitel 12. Da wird uns beschrieben, wie Abraham berufen wurde. 1. Mose Kapitel 12, ich möchte lesen von 1 bis 5 und den Vers 10. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 85 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, und die sie erworben hatten, in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen, und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Vers 10 noch. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Vielleicht kurz zur Geschichte oder vielleicht so ein kurzer Überblick. Ich habe euch hier eine Karte mit eingeblendet. Also der Vater von Abraham, der hieß Terach. Und sie wohnten zusammen in Ur, das ist in Chaldäa, das ist da ganz unten rechts auf der Karte, wie ihr sehen könnt. Dann ziehen sie zusammen mit seinem Vater nach Haran, das ist da oben in der Mitte. Und in Haran beruft Gott Abraham und sagt: Zieh aus deiner Verwandtschaft, von deinen Eltern und lass deine Verwandtschaft hinter dir und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham gehorcht Gott und er zieht nach Kanaan. Das ist dieser untere Bereich links. Da ist Sichem und er zieht nach Sichem. Das ist das Gebiet von Kanaan. Und dann haben wir gelesen, als eine Hungersnot war, dann zieht Abraham mit seinem Neffen Lot, nach Ägypten. Das ist da unten bei Memphis, das ist das Gebiet Ägypten. Da sind sie dann dahin gezogen. So viel erstmal vielleicht kurz wie Abraham umgezogen ist. Das Interessante ist dabei, oder wir wollen etwas darauf eingehen. Wir haben hier diese Geschichte gelesen, oder ich möchte vielleicht erstmal noch die Verse 11 bis 20 einmal lesen, dann gehe ich weiter. Die Verse 11 bis 20 lese ich und dann 1. Mose 12 von 11 bis 20. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau: Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, und das, auf das mir's wohlgehe, um deinetwillen, und ich am Leben bleibe, um deinetwillen. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm: Warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn begleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Also als Abraham, als in Kanaan eine Hungersnot war, ist er nach Ägypten gezogen. Das war da unten bei Memphis auf der Karte zu sehen. Und jetzt ereignete sich folgende Situation, die ich gerade gelesen habe. Nun, bevor ich kurz auf den Text eingehe, wenn man diesen Text so liest oder diese Reihenfolge oder so, wie dieser Text aufgeschrieben ist, dann erinnert uns dieser Text an etwas. Und zwar haben wir hier gelesen, dass in Kanaan eine Hungersnot war, sodass Abraham nach Ägypten geflohen ist oder gegangen ist, weil es dort zu essen gab. Diese Sache erinnert uns an etwas. Wo gab es schon mal in der Bibel in Kanaan eine Hungersnot und wohin hat man sich nach Ägypten hin gerettet? Es war bei Josef. Josef war in Ägypten, seine Brüder haben ihn dorthin verkauft. Wir lesen, dass sein Vater, der Vater Jakob, von ihm, er war noch in Kanaan und da gab es eine große Hungersnot in Kanaan und in der ganzen Gegend, auch in Ägypten. Und sie haben sich nach Ägypten hin gerettet, weil es in Kanaan eine Hungersnot gab. Genauso wie hier auch in dem Text, den wir gelesen haben. Dann haben wir gelesen, dass Abraham zu seiner Frau sagt, siehe, du bist eine schöne Frau. Er macht ihr hier ein Kompliment. Und genau dieses Bild finden wir auch später bei Josef. Josef wurde nach Ägypten verkauft. Er hat sich so herausgestochen durch seine Weisheit. Aber in 1. Mose Kapitel 39, Vers 6 lesen wir auch, dass er sehr schön war, dass er kräftig gebaut war und sehr schön war. Genau das Gleiche, was hier bei Abraham und seiner Frau war, finden wir dann später in der Geschichte von Israel bei Josef wieder. Das Gleiche, damals war das in Ägypten, genauso wie hier auch. Dann sehen wir zum Beispiel, dass Abraham um Saras Willen seiner Frau reich wurde. Wir haben hier gelesen, dass der Pharao ihm hier viele Knechte, Esel und Rinder und Schafe gegeben hat. Also Abraham wurde von dem Pharao beschenkt, um Sarais, seiner Frau, willen. Genauso finden wir dieses wieder, dass Josef oder das Volk, das damals, wo Jakob mit seinem ganzen Besitz, mit seinem ganzen Haus nach Ägypten gezogen ist, wo Josef damals der Zweite unter dem Pharao war, dass auch sie dort sehr reich wurden in Ägyptenland. Sie wurden sehr reich und sehr mächtig, genauso wie hier in diesem Beispiel, also eine Parallele dahin. Wir haben hier gelesen, als dieser Pharao Sarai, die Frau von Abraham, sich als Frau genommen hatte, da hat Gott ihn geplagt. genau dieses finden wir auch wieder später in der Geschichte bei Josef. Als das Volk Israel ausziehen wollte und der Pharao das nicht erlaubt hat, hat auch Gott den Pharao damals, einen anderen Pharao damals, mit Plagen geplagt. 10 Plagen, die Bibel kennen, wissen das. Genau das Gleiche finden wir hier auch in der Geschichte wieder, genauso auch damals dann mit dem Volk Israel. Und dann sagt der Pharao hier in unserem Text, den wir gelesen haben, anschließend: Nimm alles oder nimm sie, deine Frau und alles, was du hast, und zieh weg von hier. Genau die gleichen Worte finden wir später bei dem Volk Israel, als sie aus Ägypten ausziehen wollten. Da sagt der Pharao auch irgendwann, nachdem viele Plagen er durchmachen musste, sagt Gott auch oder sagt dieser Pharao zu dem Volk: Nimmt alles, was ihr habt, und zieht weg. Also wir finden hier in der Geschichte von Abraham eine Parallele, ein Vorbild auf das, was einmal kommen sollte oder würde mit dem Volk Israel. Nun zu dem Text. Abraham war für das Volk Israel ein Vorbild, ein Pionier, was den Glauben und das Vertrauen Gott gegenüber und den daraus folgenden Glauben oder Gehorsam Gott gegenüber darstellt. Abraham hat Gott geglaubt, er hat ihm vertraut und war dann auch Gott gegenüber gehorsam. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Bibel beschreibt uns nicht nur die Schokoladenseite von einem Menschen, nicht nur die schönen Seiten, wie Abraham geglaubt hat, sondern Abraham war nicht nur ein Vorbild im Guten, in dem Schönen, im Glauben, im Vertrauen, im Gehorsam Gott gegenüber, aber die Bibel schildert uns auch einen Abraham, der nicht ein gutes Vorbild war. Ich wollte heute 3 Punkte aufzählen aus dem Leben von Abraham, die nicht so gut waren, wo er ein nicht so gutes Vorbild war. 3 schlechte Seiten von Abraham. Wir haben in dem Text gelesen, dass Abraham, als er nach Ägypten einziehen wollte, als er geflohen ist oder gegangen ist aus Kanaan, weil dort eine Hungersnot war, als er nach Ägypten kommen wollte, da hat er seine Frau angesehen und hat gesagt: Siehe, du bist eine schöne Frau. Vermutlich war die Frau von Abraham schon über 60 Jahre alt. Liebe Männer, wann habt ihr zu eurer Frau gesagt, wenn sie vielleicht schon über 60 ist: Sie ist eine schöne Frau oder du bist eine schöne Frau? Was für ein Kompliment macht Abraham hier seiner Frau. Er sagt: Siehe, ich weiß, du bist eine schöne Frau. Und er sagt: Wenn dich nun die Ägypter sehen werden, werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. Also die erste negative Eigenschaft oder das erste Negative, was wir an Abraham hier sehen, ist, dass er feige ist. Abraham ist feige, er hat Angst um sein Leben und er sagt, ja, du bist eine schöne Frau und ich weiß, was wahrscheinlich kommen wird. Das ist einfach so damals gewesen. Jetzt würde Abraham mit seiner Frau nach Ägypten kommen und wie wir es auch weiter gelesen haben hier, ist sie nicht unbemerkt geblieben. Sie war eine schöne Frau und es war damals so, dass bei den Ägyptern die Ehe geschätzt wurde. Und der Pharao konnte nicht einfach eine Ehefrau nehmen und sich diese Frau zur Frau machen. Aber weil Abraham ein Fremdling war und jetzt zugezogen ist nach Ägypten, war das ein bisschen anders. Er hat befürchtet, dass er umgebracht werden würde und man Sarah, seine Frau, ihm wegnehmen würde und dass sie dann des Pharaos Frau werden würde, aber er umgebracht werden würde. Und er hatte Angst um sein Leben, er hatte Angst, einen Kopf kürzer zu werden. Und er sagt: Sag einfach, du bist meine Schwester. Also dieser Abraham auf einmal schneidet er nicht mehr so gut ab hier. Ist er kein gutes Vorbild. Er hätte ja auch sagen können: Sarah, pass auf, wenn die dich anrühren werden, wenn die dir irgendwas sagen werden oder dich blöd anmachen werden, du kannst dir sicher sein, ich lasse es nicht zu. Ich werde dafür kämpfen, bis auf mein Leben, aber wehe, die krümmen dir ein Haar oder wehe, die tun dir was an. Nein, Abraham hat viel mehr Angst um sein Leben und ist sogar bereit, er weiß, was folgen würde. Wenn sie jetzt seine Schwester ist, so ist sie quasi nicht verheiratet und könnte in den Harem oder könnte des Pharaos Frau werden. Und so geschieht es auch. Wir hatten hier gelesen, Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Also wie ich schon gesagt habe, sie ist nicht unbemerkt geblieben. Man hat ihre Schönheit gesehen, trotz ihres Alters, war sie wahrscheinlich konkurrenzfähig zu den anderen Frauen, die damals in Ägypten lebten, vielleicht auch zu den jüngeren Frauen. Und man hat sie gesehen. Und dadurch, dass sie, sage ich mal in Anführungszeichen, nur die Schwester von Abraham war, nicht seine Frau, hat man sie genommen und in den Harem oder ja, der Pharao sie sich zur Frau genommen. Abraham war hier feige, aber Gott lässt es nicht zu, dass Sarai, der Frau von Abraham, etwas geschieht. Wir haben hier gelesen, dass Gott daraufhin den Pharao plagt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder und Esel und Knechte und Mägde von ihm. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Also damit der Pharao nicht irgendwie sie sexuell belästigt oder mit ihr schläft, hat Gott dafür gesorgt, dass Pharao geplagt wurde. Und ich glaube, wenn man krank ist, wenn es einem nicht so gut geht, dann ist nicht unbedingt einem danach, hat man einfach andere Dinge im Kopf. Gott hat es einfach so geschickt und geführt. Und daraufhin haben wir dann gelesen, hat der Pharao das irgendwie erkannt, dass da irgendwas nicht stimmt. Vielleicht hat Gott auch zu Pharao geredet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er irgendwie erkannt, dass Sarai die Frau von Abraham ist. Und daraufhin sagt er, nimm deine Frau und zieh hier weg. Abraham war ein Vorbild, in diesem Fall kein gutes Vorbild. Und ob man will oder nicht, sind wir als Väter Vorbild für unsere Kinder. Nicht nur das Gute übernehmen sie von uns, sondern auch die bösen Sachen, auch die nicht guten Sachen. Und das sehen wir dann manchmal auch an unseren Kindern. Und das Interessante ist, genau das Gleiche oder so eine ähnliche Situation kommt Abraham später auch noch einmal. Wir lesen weiter. In 1. Mose, Kapitel 20, man würde jetzt meinen, okay, jetzt hat Abraham das so durchlebt und auch Sarah, sie wird ihm wahrscheinlich auch gesagt haben, du Schlingel, noch einmal machst du das mit mir so, dann kriegst du eins mit der Bratpfanne über und noch einmal machst du das, dann bin ich weg. Und man müsste meinen, jetzt Abraham hätte daraus gelernt. Aber wir lesen einfach mal weiter, was kurz danach passiert war. Als Abraham dann weggeschickt wurde aus Ägypten, ausgezogen ist, da lesen wir, Abraham aber zog von dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schur und lebte nun als ein Fremdling zu Gerar. Er sagte aber von Sarah, seiner Frau, sie sei meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ sie holen. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes um der Frau willen, die du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Also man müsste meinen, Abraham hat aus der Vergangenheit, aus dem, was passiert ist, gelernt, aber kurze Zeit später eine ähnliche Situation und wieder sagt Abraham zu seiner Frau, gib dich als meine Schwester aus. Er hatte Angst, umgebracht zu werden. Er hatte Angst um sein Leben und seine Frau hat sich als Schwester ausgegeben. Und hier wollte ein anderer König, der Abimelech, wollte sie sich wiederum zur Frau nehmen. Auch hier wieder greift Gott ein und verhindert das. Also Abraham hat auch hier nicht gelernt und ist auch hier ein schlechtes Vorbild. Das Interessante ist, wir sehen das auch später in dem Leben von seinem Sohn. Sein Sohn Isaac, er hat eine ähnliche Situation. Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So lesen wir in 1. Mose Kapitel 26, die Verse 1 und 6. 1. Mose 26, die Verse 1 und 6. Oder 1 und 7. Es kam aber eine Hungersnot ins Land nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten war. Und Isaac zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. Vers 6 und 7 lese ich, da wohnte Isaac zu Gerar.
Und wenn die Leute am Ort fragten nach seiner Frau, so sprach er, sie ist meine Schwester, denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Er dachte nämlich, sie könnten mich töten, um Rebekkas Willen, denn sie ist schön von Gestalt.
Also hier sehen wir auch ganz deutlich, so wie der Vater, so der Sohn. Abraham hatte Angst um sein Leben, um seiner Frau willen. Genau das Gleiche finden wir auch bei Isaak wieder. Er hat auch gesagt zu seiner Frau, gib dich als meine Schwester aus, damit sie mich nicht umbringen. Genau das Gleiche, das ist schon sehr bemerkenswert.
Sie sind feige. Und später lesen wir das auch von dem Sohn von dem Isaak, dass er auch feige war. Er hat nämlich seinen Bruder Esau betrogen, erstens um das Erstgeburtsrecht und dann auch noch um den Segen von Jakob, von seinem Vater. Denn der Vater Jakob wollte oder sollte eigentlich der Esau gesegnet werden, aber er war listig, war feige und hat seinen Bruder Esau betrogen, hat so sich den Segen erschlichen und dann war er auch noch feige, seinen Bruder Esau zu begegnen, ist geflohen. Auch hier sehen wir wieder in der dritten Generation diese Feigheit. Also diese negative Seite von Abraham, er war feige und hatte so sehr Angst um sein Leben. Auf der einen Seite vertraute er Gott, glaubte er Gott, aber hier sehen wir auch die andere Seite von Abraham. Das Zweite, was hier auffällt, da wo vielleicht in der Geschichte von Abraham, wo sie vielleicht weniger zu können, aber was auch interessant ist und was so auffällt, die Unfruchtbarkeit der Frauen. Da ist es in 1. Mose Kapitel 11, 1. Mose 11, Vers 30, aber Sarai, so hieß die Frau von Abraham, bevor sie Sarah hieß, war unfruchtbar und hatte kein Kind. Wir wissen von der Geschichte von Abraham, dass sie lange warten musste, bis sie ein Kind bekam. Sarah war unfruchtbar, konnte keine Kinder bekommen und das tat ihr sehr weh. Wir lesen zum Beispiel auch von Rebekka, das war die Frau von dem Sohn von Abraham, von Isaak, in 1. Mose 25, Vers 21. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Auch die Frau von Isaak war auch unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Sohn von dem Isaak, der Jakob, von ihm lesen wir in 1. Mose 29, Vers 31. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Also wenn wir jetzt lesen würden, dass zum Beispiel Abraham, sein Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob nicht in der Lage wären, Nachkommen zu zeugen, dann würden wir vielleicht sagen, okay, das ist vielleicht ein Gendefekt, der so vererbt wurde. Aber alle drei hatten Frauen aus unterschiedlichen Richtungen und alle drei Frauen waren komischerweise unfruchtbar. Aber das Gute ist, sie blieben nicht unfruchtbar, sondern Gott hat es so geschenkt und geführt, dass letztlich alle drei Frauen, obwohl sie sehr lange auf Kinder gewartet haben, letztlich dann doch einen Sohn bekommen haben, mindestens einen Sohn bekommen haben. Denn es war damals in dieser damaligen Zeit eine Schande oder etwas sehr, sehr Schlimmes und Trauriges, wenn eine Frau keine Nachkommen hatte, wenn sie nicht fruchtbar war. Ein Stamm konnte so ausgelöscht werden, es war keine männliche Person mehr da, die den Namen weiterführt und so ist einfach ein Stamm ausgestorben. Es war ganz traurig. Es ist auch heute nicht unbedingt schön und ich habe geguckt, ungefähr ein Zehntel der Paare, also aus Deutschland, sind unfruchtbar, können keine Kinder bekommen, die sich gerne Kinder wünschen würden, aber keine bekommen, ungefähr ein Zehntel davon. Heute kann man durch ärztliche Hilfe doch noch ein bisschen so beisteuern und nachhelfen und untersuchen, aber damals war das nicht so einfach. Und heute ist das vielleicht so, wenn ja jemand vielleicht keine Kinder hat und sich gerne Kinder wünscht, dann sagt man, okay, gut, dann reisen wir vielleicht mehr als Ehepaar, als Paar sind unterwegs oder ich stürze mich so mehr in meinen Beruf oder gehe meinen Hobbys nach. Oder gehe vielleicht irgendwie in die Mission oder habe einfach andere Sachen, worauf ich mich konzentriere oder die ich einfach so mehr machen kann. Aber damals war das nicht einfach so, dass man sagen konnte, okay, dann reisen wir mehr oder dann gehe ich meinem Beruf nach, dann habe ich vielleicht ein anderes Hobby oder mache ich irgendwie was in der Mission oder andere Sachen. Es war damals schon ganz schön schwierig. Und wir lesen, wenn wir dann weiter zum Beispiel, oder wenn wir die Geschichte von Abraham lesen, als dann seine, als er einen Sohn bekommt, den Ismael mit seiner Nebenfrau oder mit der Magd, dann war das für die Sarah ganz schön schwer, dieses mit anzusehen. Also es war nicht so einfach, was auch heute nicht einfach ist. Aber das ist so interessant, das finden wir bei allen drei, bei Abraham, bei seinem Sohn und auch dessen Sohn, dass alle drei Frauen zunächst einmal unfruchtbar waren und dann doch letztlich ein Kind bekommen. Also auch hier wird es irgendwie so deutlich und sichtbar, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Eine dritte negative Eigenschaft oder das dritte Negative, was wir bei Abraham finden und in seiner Familie finden, das ist Geschwisterstreit. Abraham, wie ich schon gerade gesagt habe, er hatte einen Sohn zunächst einmal, den Ismael, mit der Magd. Und anschließend hatte er den Sohn mit Sarah, den Isaak, den Gott, den verheißenen Sohn. Und wenn wir dann die Geschichte weiterlesen würden, so würden wir merken und lesen, dass zwischen diesen beiden Söhnen Streit war. Dass die Frau, die Sarah, es nicht mit ansehen konnte, dass dieser Ismael mit ihnen wohnt. Er war älter als der Isaak, als ihr leiblicher Sohn. Und sie hat dann zu Abraham gesagt, schick ihn weg. Und es war auch zwischen den beiden Söhnen immer wieder Streit. Und sie konnte das nicht mit ansehen und sagt zu Abraham, schick diese Magd mit ihrem Sohn weg. Ich will nicht, dass sie mit meinem Sohn miterbt. Und dieser Streit, der geht bis in unsere heutige Zeit. Denn die Muslime, sie gehen zurück auf Ismael, auf den Sohn Ismael. Und die Juden, sie gehen zurück auf den Sohn Isaak, also diese beiden Linien, diese Abstammungen. Und bis heute herrscht zwischen diesen beiden Söhnen, sage ich mal, oder deren Nachkommen ein Streit, bis in unsere heutige Zeit hinein. Später sehen wir auch der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, bei Jakob und Esau. Bei dem Sohn von Isaak, bei Jakob und Esau sehen wir genauso diesen Geschwisterstreit. Jakob hat seinen Bruder Esau betrogen, wie ich schon gesagt habe, einmal um das Erstgeburtsrecht, was sehr wichtig war und dass man wirklich sehr viel geerbt hat, mitbekommen hat von seinem Vater, von seinen Eltern. Und das Zweite, den Segen von dem Vater, von Isaak, den hat sich Jakob auch erschlichen und es entstand ein Streit, ja sogar so ein Streit, dass der Esau seinen Bruder Jakob umbringen wollte. Also ich denke mal, niemand von uns wird, auch wenn vielleicht die Geschwister sich streiten oder wir uns vielleicht mit unseren Geschwistern gestritten haben, aber so einen heftigen Streit, dass man den anderen bereit wäre umzubringen, wenn er da wäre, ich glaube, so weit ist es bei uns noch nicht gegangen oder ich hoffe es zumindest. Aber hier sehen wir, was für ein Geschwisterstreit da war. Genauso sehen wir das auch zum Beispiel dann später bei dem Sohn oder bei den Söhnen von dem Jakob. Da kennen wir den Sohn Josef und seine Brüder. Auch da gab es so einen großen Streit, Geschwisterstreit, Familienstreit, dass die Söhne von Jakob, die Brüder von Josef, ihn umbringen wollten. Und dann letztlich der älteste Sohn gesagt, nein, wir wollen ihn nicht umbringen, lasst uns ihn nach Ägypten verkaufen als Sklaven. Und letztlich ist er doch noch mit dem Leben davongekommen und man hat ihn nach Ägypten verkauft. Auch hier sehen wir, dass es irgendwie weitergegeben wurde. Und auch hier sehen wir in der nächsten Generation einen großen Familienstreit, ja, der eigentlich auch wahrscheinlich tödlich geendet hätte, wenn nicht der älteste Bruder von Josef da eingegriffen hätte und ihm doch noch irgendwo das Leben gerettet hätte. Also wir haben jetzt drei Dinge angeschaut, wo die Familie von Abraham auf einmal nicht mehr so gut dasteht, wo sie kein gutes Vorbild war, wo auf einmal diese Familie nicht mehr so eine weiße Weste hat, wo man einfach mal diese Familie nicht mehr so eine heile Welt ist. Und wir sehen auf einmal, dass diese Familie von Abraham nicht mehr so ganz gut abschneidet. Obwohl er ein Vater des Glaubens ist, obwohl wir uns auf ihn irgendwie zurückberufen, dass er der Erste war, der Gott geglaubt hat. Und wenn wir heute an Jesus glauben, so sind wir Abrahams Kinder. Aber sehen wir trotzdem, dass die Familie von Abraham nicht perfekt war. Dass sie nicht immer eine weiße Weste hatte und dass auch dort nicht immer alles Friede, Freude und Eierkuchen war. Aber das Interessante ist, und das ist die gute Botschaft, dass Gott trotzdem allen zu dieser Familie gehalten hat. Gott hat jetzt nicht gesagt, weil Gott hat das ja auch mitbekommen, was da so passiert ist, und Gott hat nicht gesagt zu Abraham, du Abraham, wenn du deine Familie nicht im Griff hast, wenn du nicht klarkommst, wie soll ich mit dir weitermachen? Ja, vielleicht suche ich mir einen anderen Mann, der vielleicht ein bisschen besser, der eine bisschen bessere Familie hat und da fange ich vielleicht nochmal neu ein. Nein, trotzdem, was alles passiert ist, steht Gott zu Abraham, zu seiner Familie und sagt, trotzdem mache ich mit dir weiter und ich lasse dich nicht los. Und das ist diese gute Botschaft. Ich weiß nicht, wie es in deiner Familie ist, wo du aufgewachsen bist, ob in deiner Familie heile Welt war oder gab es einfach auch Dinge, die nicht so toll waren, wo ihr als Familie keine weiße Weste hattet und wo ihr ja nicht unbedingt ein schönes familienharmonisches Familienleben hattet. Vielleicht bist du jetzt selber Vater und merkst, dass auch in deiner Familie nicht unbedingt immer heile Welt ist. Dann gilt auch dir diese frohe Botschaft, dass trotzdem, was in deiner Familie passiert oder passiert ist, dass Gott zu dir steht, dass Gott zu euch steht. Gott lässt euch nicht deswegen fallen. Das, was passiert ist, das kann man nicht wieder rückgängig machen. Man kann die Zeit nicht wieder zurückspulen. Man kann vielleicht das eine oder andere wieder gut machen, aber man kann es nicht ungeschehen machen. Und trotzdem ist Gott ein barmherziger und gnädiger Gott, der zu uns steht, trotzdem allen und uns treu ist. So ein Familienmuster, das wir bei Abraham erkennen, so ein Familienmuster kann auch vielleicht in deiner Familie sein oder in der Familie, wo du aufgewachsen bist. Vielleicht war das schon bei dir in der Familie so oder hast du es einfach mitbekommen, dass dein Großvater sich vielleicht schon scheiden lassen hat und deine Eltern sich vielleicht scheiden lassen haben und vielleicht auch steht auch deine Ehe gerade irgendwo da, wo du sagst, wir stehen auch irgendwo an dem Punkt. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass dein Vater irgendwie Alkoholiker war oder Mutter Alkoholiker war, dass ihr in der Familie Alkoholprobleme hattet und dass du auch bei deinen Eltern festgestellt hast und vielleicht hast du das jetzt selber auch in deinem Leben, stellst du das fest. Oder vielleicht der Umgang mit Geld war schon bei deinen Großeltern so, dass sie mit Geld nicht umgehen konnten, immer im Minus waren und Schulden nehmen mussten. Und das hat sich dann auch bei deinen Eltern so fortgesetzt. Und irgendwie setzt sich das auch bei dir fort, dieses Muster, diese scheinbare Gesetzmäßigkeit. Oder war das vielleicht auch bei euch so in der Familie, dass es großen Streit gab? Das war schon in der Familie, bei den Großeltern so, jetzt auch bei meinen Eltern oder bei den Eltern und jetzt auch bei uns in der Familie. Vielleicht war der Vater oder der Großvater schon treulos, der Vater und auch bei mir scheint es so zu werden. Oder der Vater war sehr zornig und das hat sich so fortgesetzt oder diese Ungeduld oder vielleicht Angst oder Depressionen, die man so feststellen konnte bei den Großeltern, bei den Eltern und jetzt habe ich das auch irgendwie damit zu kämpfen. Das kann vielleicht so Dinge sein, die wir so bei uns im Leben oder in unserer Familie beobachten. Und es scheint so, als ob es so eine Gesetzmäßigkeit gibt, wo wir einfach nicht raus können. Dass wir die Opfer der Taten unserer Eltern sind. Dass wir einfach nichts dagegen machen können, dass wir dem einfach schutzlos ausgeliefert sind. Und so ein Denken gab es damals schon. Denn es heißt nämlich in Hesekiel, Kapitel 18, das war übrigens auch ein Sprichwort, nicht nur so ein Denken. Die hatten damals nämlich ein Sprichwort, ich hatte das schon mal in einer Predigt erwähnt. Hesekiel Kapitel 18, die Verse 1 bis 3, da sagt Gott nämlich zu Hesekiel, und der Herr und des Herrn Wort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Israel, im Lande Israel für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir, so wie die Söhne, jeder, der sündigt, soll sterben. Also es war damals so ein Sprichwort oder diese so ein Denken. Oder vielleicht lese ich erstmal noch Vers 20. Oder lese ich gleich Vers 20. So ein Denken unter dem Volk Israel oder so ein Sprichwort. Man hat so gedacht, ja, die Eltern tun etwas. Und die Kinder müssen dafür gerade stehen, müssen für die bösen Taten der Eltern büßen. Aber Gott hat gesagt, was habt ihr da für ein Sprichwort? Dieses soll nicht mehr sein. Das heißt, diese Verkopplung zwischen Eltern und Kindern, dass die Kinder die bösen Taten der Eltern ausbaden müssen, das ist nicht so und das soll nicht so sein. Dieses Muster wird nicht einfach fortgesetzt. Gott bricht diese Ketten auf und sagt, das soll nicht mehr sein. Sondern vielmehr sagt Gott, was gelten soll und was vor Gott gilt, in Vers 20, denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. Also Gott sagt hier, jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich und jeder wird für sich selber die Konsequenzen tragen. Nicht die Kinder für das Handeln der Eltern. Jeder für sich selber, dieses Sprichwort stimmt nicht. Jeder wird für sich selber verantworten und die Strafe oder das Gute für sich selber empfangen. Dann heißt es auch weiter in Vers 21 bis 23, wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Also Gott sagt hier noch einmal, Gott hat nicht gefallen am Tode des Gottlosen oder hat nicht gefallen am Tode des Gottlosen, sondern Gott will, dass die Menschen für das, was sie getan haben, Buße tun, sich zu Gott bekehren, diese Sünden Gott abgeben und rein werden vor Gott. Daran hat Gott gefallen. Und Gott sagt das nicht einfach, Gott sagt nicht etwas, ich würde es mir wünschen, was aber unmöglich ist. Gott sagt da hier etwas, was auch möglich ist, was machbar ist, was zu schaffen ist. Nicht etwas, was vielleicht utopisch ist und was wir denken, ja, das wäre vielleicht Wunschdenken, sondern Gott sagt es, weil es auch möglich ist. Nun, vielleicht, wenn wir das noch ein bisschen weiter reduzieren, vielleicht diese Muster, die wir in unserer Familie vielleicht so gesehen haben oder auch in unserem Leben, ich möchte das einfach reduzieren auf dich persönlich. Vielleicht merkst du, dass auch in deinem Familien, in deinem eigenen Leben so gewisse Muster da sind, wo du vielleicht schon Christ bist längere Zeit oder noch nicht so lange. Du merkst einfach gewisse Dinge in deinem Leben, wo du vielleicht sagst, okay, da bin ich wirklich kein gutes Vorbild. Sie kommen immer wieder in deinem Leben vor. Und das sind so wie Muster in deinem Leben, wo du einfach nicht freikommst. Und du merkst, sie kommen immer wieder in meinem Leben und ich werde nicht frei davon. Ich kann das irgendwie nicht oder ich habe einfach nicht die Kraft und die Möglichkeit, dieses zu überwinden. Und so plage ich mich und so kämpfe ich immer wieder dagegen an. Und man ist nicht diesem einfach schutzlos ausgeliefert. Man kann vielleicht einfach dadurch vielleicht träge werden und sagen, okay, dagegen kämpfe ich jetzt nicht mehr an, gegen dieses Böse, gegen diese Sünde, weil es bringt sowieso nichts, ich schaffe es nicht. Nein, Gott sagt, wir können es schaffen, Gott will uns dabei helfen und Gott vor allen Dingen, er wird uns nicht einfach allein lassen und Gott wird uns nicht einfach als hilflosen Fall abstempeln und uns alleine liegen lassen, sondern Gott steht zu uns, trotz dieser Tatsachen, vielleicht in deinem Leben, in meinem Leben und Gott will uns auch die Kraft geben, dieses zu überwinden. Und wenn du vielleicht damit zu kämpfen hast oder wenn du vielleicht sagst, okay, ich möchte auch diesen Gott kennenlernen, so wie Abraham, für ihn war ja damals ein unbekannter Gott. Gott, Abraham, er konnte nicht noch viel irgendwie über Gott lesen und sich so informieren. Gott beruft Abraham und er glaubt ihm, er vertraut ihm und ist ihm gehorsam. Und ich wünsche es auch dir in deinem Leben, wenn du diesen Gott noch nicht kennst, der dir hilft, der dir beisteht, der dir das ewige Leben schenken möchte, der dir einfach auch durch unsere heutige Zeit und darüber hinaus helfen möchte, so kannst du diesen Gott suchen. Kannst du Jesus Christus finden, er möchte dir die Schuld vergeben, er will dir treu zu dir stehen, auch wenn dein Leben nicht auf Anhieb gelingt, auch wenn du Fehler machst, dieser Gott, er steht zu dir. Und ich möchte mit einem ähnlichen Sprichwort, wahrscheinlich hat jemand dieses Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ein bisschen ergänzt, was auch so diese frohe Botschaft ist, dass wir nicht diesem einfach schutzlos ausgeliefert sind. Denn wahrscheinlich Karl Valentin hat dieses Sprichwort ein bisschen ergänzt. Dann heißt das Sprichwort nämlich so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, es wäre denn, er steht am Hang. Das heißt, diese Gesetzmäßigkeit in deinem Leben bist du nicht einfach ausgesetzt, sondern ein Apfel, er kann durchaus fallen und nicht in der Nähe vom Stamm liegen bleiben. Wenn er zum Beispiel am Abhang liegt oder wenn der Baum am Abhang steht, dann würde dieser Apfel wegrollen. Und das wünsche ich auch dir, wenn du vielleicht irgendwo gewisse Muster in deinem Leben hast, nicht schöne Dinge, dass du davon frei werden kannst. Gott verlässt dich nicht, Gott will dir dabei helfen. Amen.